Ja, eigentlich hätte ich gar nicht mehr viel zu sagen heute Morgen, denn das, was in der Lobpreiszeit zum Ausdruck gekommen ist, ist eine Predigt für sich gewesen. Eigentlich ist das, was wir gehört haben, was wir gesungen haben miteinander, schon all das, was wir für unser Herz eigentlich auch brauchen. Wir sind Menschen, die auf Anerkennung angewiesen sind. Wir sind Menschen, Wesen, die nach Wertschätzung sehnen. Wir wollen wertgeschätzt werden. Leider ist unserer Gesellschaft das Geld, die Finanzen, so extrem wichtig. Und ich lese gerade ein Buch, den Bestseller von Richard David Precht, Die Kunst, kein Egoist zu sein. Richard David Precht ist ein Philosoph, er ist kein bekennender Christ, aber was er schreibt, ist sehr inhaltsreich und sehr erstaunlich und auch Horizont erweiternd. Denn eine Aussage in diesem Buch ist, dass der Mensch natürlicherweise gar kein Egoist ist, also gar nicht unbedingt nur Egoist ist und sich durchsetzen will gegen andere, sondern auch auf Kooperation angewiesen ist. Das Schlimme bei dem modernen Menschen ist, dass wir sozusagen zu einem kapitalistischen Denken gezüchtet werden. Es gibt einige Eliten, die darauf es angelegt haben, immer mehr Geld zu verdienen und uns ihr Denken aufzuzwingen, durch die ganze Werbung, durch riesige Konzerne, Konsortien und große Bankensysteme. Und durch diese ganzen Systeme werden wir mit umgestaltet, mit verändert zum Negativen, teilweise zum Bösen, zum satanischen Handeln, zur Gleichgültigkeit, zur Kälte und zu einem Handeln und Wesen, was nicht dem Wesen Gottes entspricht. Das Großartige an diesem Buch finde ich, dass wir Menschen eigentlich gut miteinander klarkommen könnten, wenn es diese bösen Impulse in manchen Menschen, in den meisten Menschen vielleicht ein bisschen weniger, in manchen Menschen sehr stark, wenn es diese bösen und zerstörerischen Impulse nicht geben würde. Wir müssten kein Paradies im Himmel haben, wir könnten das Paradies auf Erden haben. Ein paar Worte zu meiner Person. Markus Werschet ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, bin aufgewachsen in Walleck am Edersee im Nordhessischen. Eine wunderschöne Gegend übrigens. Ich mache ein bisschen Werbung für mein Heimatland. Könnt mal im Internet googeln. Sind wunderschöne Bilder auch zu sehen. Schloss Walleck, Edersee. Bin dann aber schon sehr schnell mit 19 Jahren weggezogen. An verschiedenen Orten in Deutschland und der Schweiz habe ich gelebt. Bin 3 Jahre lang Pastor gewesen nach meinem Theologiestudium. Und habe dann im Jahre 2005, wie Günther schon erwähnt hat, die Encourager-Stiftung gegründet. Die Encourager-Stiftung ist eine Förderstiftung, die bereits bestehende Hilfsprojekte weltweit mitfördert. Also wir schauen uns um, wo Menschen auf positive Art und Weise geholfen werden kann, mittels Krankenhäuser, Versorgung von Kindern, Versorgung von Flüchtlingen, von Gefangenen, unschuldig Gefangenen. Und wenn uns da Projekte positiv erscheinen und nachhaltig, dann versuchen wir sie finanziell mitzufördern, auf der einen Seite, und zum anderen aber auch ideell, indem wir ehrenamtlich Werbung für sie machen. Das heißt, wir betätigen uns als ehrenamtliche Fundraiser für sie, machen auf die Projekte aufmerksam unter unseren Freunden und Bekannten und regen an zum Spenden, zum Teilen. Unser Ziel ist es, das Mitgefühl in dieser Welt zu steigern. Das Mitgefühl ist mir deswegen so wichtig, weil Jesus einmal sagte, in seinen Abschiedsreden, kurz bevor er dann auch gekreuzigt, hingerichtet wurde, dass er jemanden schicken würde. Und wen wollte er schicken? Wer würde kommen, wenn er leibhaftig nicht mehr auf der Erde wäre? Er sagte, der Tröster, so übersetzt es Martin Luther, wörtlich der Paraklet. Der Paraklet ist schwer zu übersetzen, dieses Wort im Griechischen. Denn Paraklesis bedeutet nicht nur trösten, sondern auch ermutigen und auch ermahnen. Also diese ganze Bandbreite von trösten, wie eine Mutter, die ihr Kind in den Arm hält, bis zum Ermahnen, bis zum erhobenen Zeigefinger. Der Geist Gottes erhebt auch seinen Zeigefinger und manchmal heftig und spricht einen ins Gewissen, nicht um einen zu zerstören, sondern um einen auf den richtigen Weg zurückzubringen und einen die Augen wieder zu öffnen für das, was wesentlich ist. Und einem die Augen zu öffnen, wo wir vom Teufel, vom Satan wirklich verblendet werden und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das wollen wir auch wir tun. Wir wollen ermutigen, trösten und auch ermahnen, den Zeigefinger erheben und die Gemeinde Jesu darauf hinweisen, dahin zurückführen, wozu sie eigentlich berufen ist. Ich möchte euch auf das Thema hinführen mit ein paar Folien. Ja, können wir das erste Mal sehen? Genau. Das Thema, was ich meiner Predigt gegeben habe, ist weggeben, was man dringend zum Leben gebraucht hätte, weggeben, was man dringend zum Leben gebraucht hätte. Also nicht weggeben aus dem Überfluss, sondern das, was man eigentlich selbst zum Überleben braucht. Und was das bedeutet, auch anhand eines Bibeltextes, den ich euch gleich vorstellen möchte, werden wir gleich sehen. In unserer heutigen Welt, jedenfalls in der westlichen Welt, westeuropäischen Welt, USA und so weiter, gibt es Menschen, die immer noch eine Menge Kapital haben. Ich weiß, wir befinden uns in einer Finanzkrise, aber in Deutschland ist von dieser Finanzkrise noch nicht viel angekommen, jedenfalls wenn ich mich so umschaue. Viele Menschen können sich noch eine wunderschöne Reise auf einer Fähre gönnen. Ihr seht, das ist ein bisschen älter, ist 9 Jahre alt, dieses Foto. Und damals konnte man sogar eine zweite Person für nur 99 Euro auf eine Kreuzfahrt mitnehmen. Unglaublich. Dafür kommt man kaum einmal mit dem Zug von Hamburg nach München heutzutage. Also diese Luxusreisen sind erschwinglich, auch für Normalverdiener, auch für jemand, der weniger als 1.000 Euro im Monat verdient, kann sich so eine Luxusreise leisten. Ich habe jetzt kürzlich gehört im Radio, wo die Armutsgrenze momentan angesetzt ist in Deutschland. Also welche Menschen in Deutschland als arm gelten, und es sind diejenigen, die im Monat weniger als 833 Euro zur Verfügung haben. Ich selbst habe momentan etwa 400 Euro zur Verfügung monatlich und muss die Miete davon auch noch bezahlen. Also in diesem Sinne wäre ich ein absolut Armer in Deutschland. Ich erlebe mich überhaupt nicht so, sondern ich erlebe mich als einen steinreichen, unfassbar reichen Erdenbürger. Ich habe eine Krankenversicherung, ich habe sogar eine Arbeitslosenversicherung, ich habe ein eigenes Zimmer, ich habe fließend Wasser, Trinkwasser, ich habe sogar ein eigenes Bankkonto, ich habe ein Handy, ich kann Bücher lesen und mir die sogar kaufen, wenn sie nicht zu teuer sind. Ich kann herumreisen, meine Verwandten und Freunde besuchen und ich habe ein eigenes Portemonnaie, ich habe ein Riesenregal voller Bücher und mir soll eingebläut werden, dass ich zu den absolut Armen dieser Gesellschaft gehöre. Da kann ich nur absolut lachen. Diejenigen, die diese Grenze festlegen, haben absolut keine Ahnung, was Armut wirklich ist. Was es bedeutet, seinem Kind nicht mal ein Glas Trinkwasser anbieten zu können, geschweige denn eine Schmerztablette. Diese Situation in unseren Ländern, westlichen und reichen Ländern, ist frappierend. Sie ist entsetzlich und schrecklich. Wir haben völlig das Maß verloren und haben keine Ahnung mehr, was Menschen leiden und was Menschen durchmachen. Ich weiß, wir leiden auch. Ich habe mit einer Schwester hier vor dem Gottesdienst gesprochen über ihren Mann, der einen dreifachen Schlaganfall erlitten hat. Ja. Und eine schwere Situation, das zu erleben, zu verkraften. Meine jüngere Schwester ist 6 Jahre an Krebs, leidet schon 6 Jahre an Krebs, und jetzt wurde wieder ein Schatten an ihrem Beckenknochen festgestellt, nachdem vor einem halben Jahr auch ein Tumor an ihrer Wirbelsäule entdeckt und behandelt wurde. Es gibt Schmerzen und Leid, es ist wirklich wahr. Und gestern noch bekam ich eine Nachricht, ein E-Mail von einer guten Bekannten von mir, die auch unter Krebs leidet. Und vor ein paar Tagen hat man bei ihr wieder in den Eierstöcken Krebs entdeckt. Sie war 2-3 Jahre ohne Befund und sie hat mir geschrieben, dass sie sehr, sehr verzweifelt ist. Auch in unseren Kreisen gibt es großes Leid und großen Schmerz. Aber können wir nachempfinden, was es bedeutet, wenn wir Schmerz haben und nicht mal einen Arzt aufsuchen können, geschweige denn, dass wir ihn bezahlen könnten? In vielen Ländern dieser Welt, in afrikanischen und asiatischen Ländern, müsste man 3 oder 4 Tage reisen zu Fuß oder wenn man kann, mit einem kleinen Bus, um überhaupt den nächsten Arzt zu erreichen. Viele Frauen in Somalia, Äthiopien, die mussten bei der letzten Hungersnot mussten ihre Kinder reihenweise unter Bäumen begraben auf der Flucht, in Flüchtlingslager, da wo sie noch was zu essen und zu trinken bekommen konnten. Der Schmerz ist groß und wir können uns solchen Luxus noch leisten. Wir sind beileibe nicht arm, beileibe nicht. Nächste Folie bitte. Dieses Foto passt nicht ganz zur Jahreszeit in diesem August, noch feiern wir nicht Silvester, aber es ist ein schönes Bild dafür, wie reich wir beschenkt sind. Als ich einmal eine Nacht in Berlin verbracht habe, beim Pastor konnte ich übernachten und habe dann in einer Sommernacht, also wirklich nicht an Silvester, sondern in einer Sommernacht auf dem Balkon gestanden, da habe ich abends, als es dunkel war, 3 Feuerwerke gleichzeitig beobachten können über Berlin im Sommer. Und da ist genügend Geld da, sogar für Feuerwerke, die vielleicht 10.000 oder mehr Euro kosten. Wir haben viel und viel Luxus und können uns viel leisten. dann ein Bild, was sehr zu Herzen geht. Das ist uns ein Bild, das nicht in unseren Tagen, nicht in diesem Jahr aufgenommen wurde, sondern 1999. Das war so eine Zeit, als es noch viele Kleinanleger gab, also auch private Aktienkäufer. Ich weiß das deswegen noch, weil ich in dieser Zeit selbst Mitstudenten hatte, die ihr Geld in Aktien angelegt hatten und dann richtig viele tausend D-Mark damals noch gut gemacht haben. Die haben sich ihr Studium verdient dadurch, dass sie Aktien gekauft haben und wieder weiterverkauft haben. Das an der Börse aufgenommen und man sieht, wie der Kampf ums Geld einen mitnehmen kann. Einige hat wohl die Panik ergriffen und die rufen, rien ne va plus, nichts geht mehr, sofort verkaufen, bevor man noch große Summen verliert. Manche schauen ganz in der vordersten Reihe, schauen sehr deprimiert in die Kamera, weil sie merken oder ahnen, dass sie große Verluste einfahren werden. Natürlich nicht nur für sich privat, sondern hauptsächlich für ihre Arbeitgeber. Aber der Kampf an der Börse, der Kampf in der Finanzwelt ist unglaublich. Ich vermute auch, dass manche diese Wege nicht mitgehen wollen, aber sie hängen im System mit drin und die müssen mit am Strang ziehen, um nicht ganz aus diesem System hinausgespuckt zu werden. Ich habe mit einer Bankangestellten gesprochen und die hat mir anvertraut, dass sie Produkte auch in der Bank verkaufen muss, wo sie weiß, dass sie reiner finanzieller Schrott sind, also Fonds, Anlagen, Verkäufe. Und sie weiß, wenn die Leute das kaufen, werden sie eine Menge Geld verlieren. Aber sie muss sie verkaufen, um selbst Provision zu bekommen. Und sie hat gesagt, sie ist in einer schrecklichen Situation. Sie verdient zu wenig Geld, wenn sie diese Sachen nicht verkauft. Sie weiß aber, sie ruiniert die Finanzen von anderen, auch von Senioren mitunter, mit diesem Handeln. Dieses System ist schrecklich. Es ist ein System der Lüge, der Täuschung, des Betruges. Und wir alle stecken irgendwie mit drin, wenn wir nicht ausbrechen, gemeinsam aus diesem System. Und das können wir meistens nicht so einfach. Ja. Gegenüber dieser großen Finanzwelt steht das Leiden von Menschen. Ich habe euch einmal hier drei Fotos mitgebracht. Das ist schlecht zu erkennen. Es sind drei Krankheitsfälle aufgenommen in dem Krankenhaus von Diospi Suyana. Das ist ein Missionsspital in Curahuasi in Peru, die für die Quechua-Indianer arbeiten und ihnen zum Teil kostenlos die ärztliche Behandlung ermöglichen. Es ist ein Werk, Diospi Suyana, wir vertrauen auf Gott, heißt das übersetzt, aus der Quechua-Sprache, die wir auch regelmäßig fördern als Encourager-Stiftung. Ein wunderbares Werk von zwei baptistischen Ärzte-Ehepaar ins Leben gerufen. Und solche Fälle landen dann bei denen auch auf dem Behandlungstisch. Links habt ihr eine Hand von einem Kind, das sich einen so großen Angelhaken in die Hand geschoben hat. Also diesen Haken kann man nicht einfach entfernen, weil der wieder Haken hat. Das heißt, das Ding kriegt man so einfach nicht mehr raus, nur durch eine OP. Aber da muss man also erstmal einen Arzt, ein Krankenhaus mit Betäubung finden, um diese Sache zu operieren. Und die Diospi Suyana hat das einzige Krankenhaus im Umkreis von 150 Kilometern dort gebaut. Da gibt es sonst kein Krankenhaus. Da lässt sich so ein Kind nicht einfach behandeln. Und manchmal stirbt es einfach, wenn es an der Blutvergiftung stirbt, wenn der Haken halt 2-3 Tage in der Hand bleibt. Diesem Kind konnte allerdings geholfen werden. In der Mitte was Schreckliches, was dort regelmäßig passiert. Die Quechua-Indianer haben ja meistens keinen elektrischen Anschluss im Haus, in ihren Lehmhütten, sondern offenes Feuer. Und wenn die Mutter, der Vater mal nicht kurz aufpasst, stürzen manchmal die Kleinkinder in die offene Feuerstelle. Da seht ihr einen kleinen Jungen, der halbseitig völlig verbrannt ist und nun behandelt werden muss und natürlich nur in einem Krankenhaus mit äußerster Hygiene sauber behandelt werden kann mit Transplantationen. Ansonsten würde der Junge sterben innerhalb weniger Tage, wenn er nicht behandelt werden könnte. Und ganz rechts auch schlimm, die Wurmerkrankungen in den Familien, besonders bei den Kindern, durch die unsaubere Ernährung kann man sich natürlich schnell auch mal einen Wurm einfangen, die Tiere Hühner und so weiter, die laufen in den Hütten mit umher. Da kann es sein, dass das Essen mal verunreinigt wird. Und da wird ein ganzes Wurmknäuel aus dem Darm eines Kindes entfernt. Ja, das ist jetzt leichter zu behandeln, aber trotzdem auch eine schlimme Sache. Ja. Kinder, vor allem Kinder in dieser Welt, leiden furchtbar. Das nächste Foto. Folie, bitte. Ja, das ist das, was vielleicht einige der älteren Geschwister unter uns noch persönlich erlebt haben am Kriegsende. 1945, meine Oma und mein Opa haben mir auch davon erzählt, die haben das auch erlebt. Mein Opa stammte aus Schlesien, aus Breslau, meine Oma aus Freiwaldau im sudetendeutschen Land. Und auch meine Oma wurde mit meinem Großvater und den zwei ganz kleinen Kindern, meiner Mutter und meinem Onkel, aus der Tschechei dann damals herausgeschmissen, mit großer Gewalt auch. Klar, die tschechischen Bürger, auch die tschechische Geheimpolizei, die waren unglaublich aggressiv und sauer, weil sie von den Deutschen vorher furchtbar massakriert worden sind, kann man es auch verstehen. Und natürlich musste die bürgerliche Bevölkerung darunter besonders leiden. Und mit Sack und Pack musste man dann fliehen ins Nichts, ohne groß was zu besitzen. Meistens hat man alles verloren damals, ganz schrecklich. Und auch meine Oma, mein Opa, die haben alles verloren, fast alles, sind 4 Tage und 4 Nächte in Viehwaggons dann bis ins Nordhessische, nach Kassel gekommen. Und weil sie dort sesshaft wurden, bin ich dann auch ein Hesse geworden. Sonst wäre ich vielleicht in der Tschechei geboren worden und heute ein Tscheche. Ja, ein großes Leid, die Flüchtlinge dieser Welt. Überall gibt es Flüchtlingslager, im Sudan, in Darfur. Jahrelang leben dort schon Menschen in großen, riesigen Lagern mit mehreren hunderttausend Menschen und haben kein echtes Zuhause mehr. In Syrien flüchten massenhaft Menschen, im Irak flüchten fast alle Christen, weil sie von den Muslimen massakriert werden. Ein schreckliches Dasein, was wir hier heutzutage nicht durchmachen müssen. Ein letztes Bild. Am meisten müssen natürlich die Kinder darunter leiden. Und hier auch ein Kind in einem Flüchtlingslager. Vielleicht hat es seine Eltern verloren, es ist ein albanisches Kind aus dem Kosovo. Der Kosovo-Krieg liegt auch schon über 15 Jahre zurück. Auch dort haben Menschen Gewaltiges durchgemacht. Vieles haben wir gar nicht erfahren aus dieser Zeit. Wir fördern zum Beispiel auch die Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, die sich da leidenschaftlich für Menschen in Not einsetzt. Es ist kein christliches Werk, aber sie leben so christlich, so aufmerksam, so liebevoll, dass Jesus mit Sicherheit ein großes Herz für sie haben und er sie in sein Herz eingeschlossen hat. Sie setzen sich besonders auch für Frauen im Kosovo ein. Viele von uns wissen das nicht, dass es im Kosovo-Krieg und im Bosnien-Krieg Massenvergewaltigungen von muslimischen Frauen gegeben hat, durch christliche, orthodoxe Männer. Christliche, orthodoxe Männer haben etwa 20.000 Frauen, und zwar nicht nur einmal, sondern massenhaft über mehrere Monate weg in Vergewaltigungslagern gehalten wie Tiere. Viele von uns wissen das nicht einmal und Politiker schweigen bis heute. Fast keiner hilft diesen Frauen heute. Sie bekommen keine Rente, keine Arbeit, sind nicht abgesichert. Und nur ganz wenige Vereine wie die Gesellschaft für bedrohte Völker helfen ihnen und stehen ihnen zur Seite. Wir wissen nicht einmal, was in Europa mitunter stattgefunden hat, was für entsetzliche Qualen diese Menschen, diese Frauen vor allen Dingen durchgemacht haben. Und die Kinder, die mitunter weise wurden, halbweise und sehen mussten, wo sie bleiben. Ich habe jetzt lange auf mein Thema, auf den Predigtext vorbereitet, um euch mitfühlen zu lassen, was es bedeutet, Schmerzen zu ertragen und was für eine Hölle unsere Welt sein kann. Was wir aus unserer Welt machen, die Eliten vor allen Dingen, aber auch wir, wenn wir dazu schweigen und wenn wir keinen Kontrapunkt setzen. Ich möchte jetzt über einen Text sprechen, der mir sehr am Herzen liegt und der vieles über Jesus sagt und vieles darüber, wie ein Leben in der Gemeinde Jesu, in seiner Gemeinschaft gelingen kann. Ich lese aus dem Markus-Evangelium Kapitel 12, ab Vers 41, ein Text, den ja sicherlich die meisten von euch kennen werden. Vielleicht habt ihr auch schon ein oder mehrere Predigten darüber gehört. Überschrieben ist sie in der Guten Nachricht mit dem Opfer der Witwe. Dort heißt es, dort schreibt Markus der Evangelist, Markus 12, ab Vers 41. Ich warte noch mal, bis alle soweit sind. Markus 12, ab Vers 41. Es sind nur 4 kleine Verse, aber sie haben es in sich. Da erfahren wir, da setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Da kam eine arme Witwe und steckte 2 kleine Kupfermünzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen zusammen. die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben, sie. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Sie aber hat alles weggegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Das Geheimnis des Evangeliums ist es, nicht aus dem Überfluss zu geben, sondern das zu geben, was wir selber zum Überleben brauchen. Ein wunderbares Bild für mich ist der Film Titanic. Darf ich mal fragen, wie viele diesen Film bereits gesehen haben, im Kino oder zu Hause? Es werden die meisten sein. Einer der erfolgreichsten Filme in unserer Geschichte, Filmgeschichte. Und dieser Film ist natürlich auch sehr dazu gedacht, um eine Liebesgeschichte zu beschreiben. Und am Ende dieser Liebesgeschichte steht ein ergreifender Augenblick, der uns genau das vor Augen führt, was das Evangelium in Wirklichkeit ist. Nämlich als die beiden, die relativ reiche Ehefrau dieses Millionärs, der auf dem Schiff ist, und dieser arme Schiffsjunge, die beiden haben sich ineinander verliebt, wie sie beide auf einem Stück Holz treiben, oder war es ein Stück von dem Schiff jedenfalls, auf dem im eiskalten Wasser treiben. Und das Problem ist, dass dieses Stück Treibholz oder Stück von dem Schiff nur eine Person tragen kann, nur eine Person, nicht zwei. Und am Ende lässt dieser Schiffsjunge als Mann, natürlich sehr beispielhaft, lässt am Ende los und sinkt auf den Grund des Meeres, des Ozeans, des Atlantiks hinab. Er versucht nicht, oben aufzuliegen und sich hinunterzuschubsen. Er versucht nicht zu überleben. Er weiß, es reicht nur für eine Person. Und er entscheidet sich, verständlicherweise in einer echten Liebesgeschichte, selbst unterzugehen, um den anderen, um sie leben zu lassen. Das ist nichts anderes als das, was Jesus für uns tat. Nicht beide können überleben. Einer von beiden, wir, die Menschheit oder er, müssen sterben. Und Jesus entschied, selbst zu sterben für uns. Wer einen Menschen wirklich liebt, der geht auch für den anderen unter. Der gibt ihm nicht nur 10 oder 100 Euro, der gibt ihm seine Gesundheit, sein ganzes Leben. Das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist die einzigartige Qualität der Liebe Jesu und des Evangeliums. Das ist es, was uns unterscheidet von den Menschen, die ein säkulares Leben führen und auch Liebe üben. Die meisten Menschen, die keiner Religion angehören, die Atheisten sind, auch Muslime, sie lieben alle auf ihre Art und Weise, ihre Kinder, ihre Geschwister. Natürlich nicht alle, aber die meisten. Aber diese Qualität der Liebe, die sich selbst aufgibt bis zum allerletzten, diese Qualität der Liebe finden wir nicht überall auf dieser Welt. Sie ist ein Geheimnis und sie ist ein Geschenk Gottes. Wir können sie nur leben, wenn wir uns selbst von dieser Liebe durchdringen lassen. Schauen wir aber nochmal genau hin, was da passiert ist. Damals im Tempel. Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber, so muss man wörtlich übersetzen aus dem Griechischen Markus 12, Vers 41. Wie haben wir uns das vorzustellen? Vielleicht können wir nochmal einen solchen Schatzkasten sehen. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das damals so vor sich gegangen ist. Wir müssen das, glaube ich, mal, ja, das so richtig rum. Jesus saß also im Tempel, und zwar im Vorhof der Frauen. Vielleicht habt ihr davon mal gehört, wie der Tempel, der herodianische Tempel, aufgebaut war damals. Zuerst kam man durch das große Tor hindurch in einen riesigen, auf einen riesigen Vorhof, etwa 100 mal 100 Meter, so groß wie zwei Fußballfelder, mit wunderschönen Säulenhallen umgeben, wo man auch Schatten finden konnte. Und das war der Vorhof der Heiden. In diesem Vorhof durften alle Menschen, auch die, die keine Juden waren, dort konnte man auch handeln, da gab es ja eine Menge Händler, da hat Jesus ja auch einmal kräftig aufgeräumt und Tische umgeworfen. Und wenn man diesen Vorhof durchschritt, diese 100 Meter, kam man zum nächsten großen Tor. Und wenn man da durchging, kam man in den sogenannten Vorhof der Frauen. In diesem Vorhof, auf diesem großen Platz, da durften nur noch alle Juden hin, die Frauen auch noch. In den nächsten weiteren Vorhof nur noch die jüdischen Männer. Aber hier befand sich jetzt Jesus also in dem mittleren Tempelvorhof, da wo auch die jüdischen Frauen noch hin durften. Und dort saß er mit seinen Jüngern, vielleicht wie so oft, wenn er in Jerusalem war, und hat eine kleine Bibelstunde gehalten, hat sich mit Menschen unterhalten. Und an diesem Tag saß er am Rand dieser Säulenhalle und beobachtete, wie die Menschen ihre Opfergabe Abgaben. Und man kann sich das so vorstellen, aus jüdischen Quellen wissen wir, sehr wahrscheinlich, nicht hundertprozentig, aber dass es 13 von diesen Opferbehältern an diesen Säulenhallen gab, wo man seine Opfer einwerfen konnte. Also die hatten keine Kollektenkörbchen oder Opferstöcke wie in den Kirchen bei uns, sondern solche Art posaunenförmige, umgedrehte Rythons, so hat man die genannt, Rython. Und 13 von denen standen wohl in einer Reihe und dort konnten die jüdischen Männer, die Frauen haben in der Regel keine Opfer eingeworfen, sondern die jüdischen Männer konnten ihre Opfergabe abgeben. Geregelt war es damals nach dem jüdischen Gesetz, dass man einmal eine jährliche Tempelsteuer zu entrichten hatte und die betrug einen Silberschekel. Ein Silberschekel waren zwei Silberdenare oder Silber, ja, zwei Silbergroschen. Ein Silbergroschen, das wissen wir aus den Gleichnissen von Jesus, war etwa der Tageslohn, den man bekam, wenn man in einem Weinberg arbeitet, auf dem Land oder als Schreiner, wie auch immer. Also in unseren Verhältnissen würde ich mal sagen 50 Euro, vielleicht ein bisschen wenig. Was verdient man hier in Rheinland-Pfalz, hier in Grünstadt, an einem Tag im Durchschnitt brutto? 50 Euro vielleicht, die weniger verdienen, 100 Euro, die etwas mehr verdienen, vielleicht sogar 150 Manager oder mehr, ich weiß es nicht genau, aber sagen wir mal 50 Euro, rechnen wir mal ein bisschen weniger, dann mussten sie also zwei Tageslöhne entrichten als jährliche Tempelsteuer, also zweimal 50 Euro, etwa 100 Euro mussten sie in einen dieser Rythons werfen. Und die jüdischen Männer, die wohnten ja nicht alle in Jerusalem, sondern kamen auch von ferne, pilgerten heran. Und zu den drei großen Festen konnte man sich dieser jährlichen Tempelsteuer entledigen. Das war einmal das Passafest, das größte Fest im Jahr, dann das Laubhüttenfest und das Wochenfest. Diese drei Möglichkeiten gab es für einen jüdischen Mann, nach Jerusalem zu kommen, dort zu feiern, vielleicht auch Verwandte, Bekannte zu besuchen und dann einmal in den Tempel zu gehen und seine jährliche Jahressteuer zu entrichten. Und da schaute Jesus einfach zu, wie die Männer dorthin traten an diese Opferstöcke, diese Rythons und ihre Gelder, Münzen einwarfen. Übrigens konnte man auch dort Naturalien einwerfen. Allerdings wurden die angeblich nur dreimal im Jahr geleert, vielleicht nur zu den Festen. Also deshalb gab es wahrscheinlich extra Opferstöcke für Früchte und Gemüse, denke ich einmal, sonst wäre alles verkommen. Was tut Jesus in diesem Falle? Er tut etwas extrem Eigenartiges, aber was genau zu ihm passt, und das liebe ich so sehr an ihm. Denn Jesus ist auch hier wieder ein Art Revoluzer. Er ist nicht jemand, ein ordentlicher, sauber gepflegter Pastor oder Bischof, der schön gepflegt durch die Lande schreitet, auf einer Sänfte getragen wird, sondern er setzt sich dorthin, übrigens, er war extrem jung noch zu diesem Zeitpunkt, etwa 33 Jahre alt, also etwa 10 Jahre jünger als ich. Er war ein richtiger Teenager, kann man fast sagen. Die Jünger, das nehmen wir oftmals nicht mehr wahr, auch ich nehme das gar nicht mehr wahr, dass ich schon wesentlich älter als Jesus bin und wenn ich hier predige, er war wesentlich jünger als ich und seine Jünger waren wahrscheinlich nochmal wesentlich jünger als er, vermutlich Anfang 20 zum Teil, leider wissen wir die Einzelheiten darüber nicht, aber er setzt sich mit seiner kleinen Jugendgruppe, könnte man sagen, mit seinen Teenies, setzt er sich dorthin und provozierend schaut er sich genau an, was die Männer dort einwerfen. Skandalös, würden wir heute sagen. Wenn ich mich als Pastor hinsetzen würde, ihr würdet eine Kollekte sagen, ich würde genau, was war das denn da gerade? War das ein 10-Euro-Schein? Oder ein 50 Cent. Ja. Aber Jesus tut das, provozieren. Jesus hat sich nicht an die Konventionen gehalten. Wir haben das vergessen oftmals. Er ist nicht der liebe Jesus, der nette Savior, der nette Heiland für uns. Ich glaube, dass dieses Wort verwenden wir viel zu häufig. Wir sollten mal lieber singen, unser lieber Revoluzer. Das würde besser passen, wirklich. Und er hat die Leute nicht nur zum Lachen gebracht oder zum Nachdenken, zum Schmunzeln, sondern hat die reiche Elite in Rage versetzt, in Wut versetzt. Ich frage mich manchmal, warum sind so wenige Kirchenleute bei uns so wenig wütend auf uns? Auf die, die Jesus radikal nachfolgen wollen. Wenn wir wirklich die Jünger Jesu wären, dann würde man uns vielleicht auch verachten, würde uns sehr stark kritisieren. In einer freikirchlichen Gemeinde habe ich Predigtverbot bekommen, nach meiner Predigt. Und ich bin stolz darauf. Ich möchte es nicht Also ich möchte Frieden haben mit Christen, mit Jüngern Jesu. Ich bin jetzt nicht darauf, Krieg zu führen mit anderen, aber wenn ich meine, die Wahrheit zu sagen, was ich für Wahrheit halte, wie ich das Neue Testament und das Alte Testament verstehe und daraufhin auch schwere Kritik einfahre und bis zu dem Punkt, dass ich nicht mehr eingeladen werden darf in die Gemeinde, dann macht mich das stolz. Dann habe ich ein ganz neues Gefühl, ich kann viel besser nachempfinden, was Jesus durchmachte. Er sagte die Wahrheit und er hat dafür nicht Handschlag bekommen, sondern oftmals die reinste Wut und Aggressivität kennengelernt, die ihm entgegenschlug. Und ein richtiger Hass, und zwar von den Frommsten, bekam er die größten Anfeindungen, bis sie schließlich dafür sorgten, dass er hingerichtet wurde. Das strebe ich jetzt persönlich nicht an, hingerichtet zu werden. Aber ich muss sagen, dass ich immer mehr dahin komme, auch bereit zu sein, auch mein Leben zu geben dafür. Wenn die Wahrheit einem so wichtig ist, wenn man so leidenschaftlich wird, wenn die Liebe Gottes einen so durchdringt, wird man am Ende auch dazu bereit sein. Aber man braucht dazu die leidenschaftliche Liebe Gottes. Jesus also provoziert, er schaute sich das genau an. Und was erfahren wir? Ein Happy End. Und zwar berichtet uns der Evangelist Markus, dass Jesus wohl sah, dass die reichen Leute, die Wohlhabenden, ich weiß nicht, wie viele das waren, wie viele da standen, aber es waren anscheinend wohlhabende Leute, auch großzügig in den Opferkasten einwarfen. Also es war eigentlich alles bestens in Ordnung. Wahrscheinlich haben die wirklich alle ihre 100-Euro-Scheine dort reingeworfen, ihre ordentliche Steuer entrichtet und es war eigentlich alles in Ordnung und die Geschichte hätte hier geschlossen werden können. Aber jetzt geht die Geschichte erst wirklich los. Denn jetzt passiert etwas Erstaunliches im Tempel. Und Jesus, immer wenn etwas Erstaunliches passiert, öffnen sich die Augen von Jesus und er staunt. Und wir haben hier in dieser Geschichte, das habt ihr vielleicht auch noch nicht wahrgenommen, einen der ganz, ganz, ganz wenigen Augenblicke, in dem Jesus selbst von einem Menschen fasziniert wird. Normalerweise sind wir fasziniert von Jesus oder die Menschen damals, die ihm begegnet waren, fasziniert von ihm. Aber hier ist es umgekehrt. Hier ist es Jesus, der Sohn Gottes, so wie wir ihn nennen, so wie wir an ihn glauben, ist es Gott selber, der von einem eigenen Geschöpf fasziniert wird. Ist das nicht eigenartig? Eine ganz verrückte Geschichte passiert jetzt. Ziemlich einzigartig im Neuen Testament und wir können uns nur freuen, dass sie uns überliefert worden ist. Wir wissen nicht genau, woher Markus, der Evangelist, diese Geschichte kannte, ob er sie selbst erfahren hat, ob er selbst mit dabei war, vermutlich nicht. Wahrscheinlich hat er sie von einem der Jünger erfahren oder einem der Menschen, die dort dabei standen, hat das beobachtet, hat sich die Geschichte erzählen lassen und hat sie aufgenommen in sein Evangelium. Denn nun tritt eine Person auf den Plan. Die wollen wir uns mal anschauen. Zum Glück ist uns ein echtes Polaroid-Foto überliefert worden und wir haben sie original jetzt bei uns. Eine Frau tritt an diesen Opferkasten, an diesen Rütern heran. Schon, dass es eine Frau ist, musste Jesus und die anderen Männer an diesem Ort erstaunen lassen. Denn Frauen hatten in der Regel dort nichts zu suchen, denn nicht sie hatten die Tempelsteuer zu entrichten, sondern ihre Männer. Und nun tritt eine Frau heran und anscheinend hindert niemand sie daran, an diesen Opferkasten zu treten. Wir wissen nicht, ob sie so ausgesehen hat. Vielleicht, dass es eine Witwe war, musste man daran erkannt haben, dass sie eben arm war. Und so berichtet uns Markus auch, dass es eine arme Witwe war. Wir wissen allerdings nicht, wie alt sie war. Sie muss keine 75 gewesen sein, wie wir das heute vielleicht glauben könnten. Sie muss nicht alt gewesen sein. Vielleicht war sie erst 16 Jahre alt. Vielleicht war es eine ganz junge Teenie-Witwe, die ihren Mann, damals heiratete man meistens schon mit 14 Jahren, 15, 16 Jahren, vielleicht ihren Mann im Krieg verloren hatte. Vielleicht war sie Anfang 20 oder Mitte 30, vielleicht war sie gar nicht so alt. Wir wissen nur eins, sie war Witwe, das heißt, sie war verheiratet, hatte ihren Mann verloren. Und wenn man Witwe war und hatte möglicherweise keine Kinder, das erfahren wir leider auch nicht aus diesem Text, war man sozial nicht mehr abgesichert. Wenn sie so arm, vielleicht auch zerlumpt daherkam, mit schmutziger Kleidung vielleicht sogar, dann musste man eben annehmen, dass sie verarmt, unvermögend, unterdurchschnittlich begütert war und minder bemittelt. Das griechische Wort für arm heißt Ptochos. Ptochos heißt so viel wie ja, wenig begütert und verarmt und wir würden sagen sozial nicht abgesichert. Sie war also eine Frau, die damals, weil es ja auch keine Krankenversicherung, keine Sozialversicherung, keine Hartz IV, keine Rentenversicherung gab, wohl durch die sozialen Maschen hindurchgefallen war. Sie hatte keinen Überfluss und konnte nicht aus dem Überfluss geben. Sie konnte ihre Tempelsteuer oder eine Tempelsteuer nicht entrichten. Sie konnte keine 2 Silbermünzen einwerfen, keine 100 Euro. Ja, was hatte sie in ihren Händen? Wisst ihr das, was sie dort eingeworfen hat? Ja, ich habe es euch mal mitgebracht. Zum Glück wird heute noch kräftig gegraben im Lande Israel, auch in Jerusalem. Man versucht immer noch, antike Gebäude und auch Gegenstände auszugraben. Und man stößt immer wieder auch auf Münzen. Und was diese Witwe dort eingeworfen hat in diesen Rüton, hat man wirklich gefunden. Und zwar ist das ein Schärflein, übersetzt Martin Luther. Also ich musste immer schmunzeln als Kind, als ich in der Sonntagsschule saß damals, als ich davon hörte von unserer damaligen Seniorin, die den Kindergottesdienst geleitet hat, dass diese arme Witwe 2 Schärflein in diesen Opferkasten warf. Und ich hatte immer viel Mitleid mit den 2 kleinen Schäflein, die dort reingeworfen wurden. Ich dachte, es wäre doch ziemlich gemein, die armen kleinen Lämmer dort einzuwerfen und wer würde sich um sie kümmern. Aber natürlich sind mit diesen 2 Schärflein keine Lämmer gemeint, also keine Schäflein. Aber es weiß heutzutage keiner, was ein Schärflein ist. Was ist denn ein Schärflein? Wisst ihr das? Ein Cent könnte man meinen. Ja.
Kupfermünze.
Eine Kupfermünze, ganz genau. Das ist richtig. Da war noch eine Meldung? Nein. Ja, es war tatsächlich eine Kupfermünze. Und das war der Clou in der ganzen Geschichte. Es gab damals 3 verschiedene Währungen. Also nicht wie bei uns, nur den Euro, sondern die Hauptwährung, der US-Dollar sozusagen, das war der Denar. Ein Silberdenar war dieser Tageslohn, etwa 50 Euro wert. Und von dem Silberdenar, von dieser Währung, erfahren wir immer wieder auch im Neuen Testament. Es gab auch noch eine zweite Währung, eine wichtige, wir würden es vielleicht heute Euro oder eine deutsche Mark nennen. Das war die griechische Drachme. Die wurde meistens im kleinasiatischen Raum, in der heutigen Türkei geprägt, Antiochia, Tyros wahrscheinlich. Griechenland war ja vor dem Römischen Reich das riesengroße Weltreich und deswegen überlebte wahrscheinlich auch die Drachme. Also hatte man parallel den Silberdenar, die Silberdrachme und beides war völlig vermischt, wahrscheinlich auch in Jerusalem zu erhalten. Man hat da wahrscheinlich auch gut mit getauscht, deswegen auch diese Wechselhändler im Tempel, dass man da zwischen griechisch und römischer Währung wechseln konnte. Es gab aber noch eine dritte Währung. Und zwar die jüdische. Auch die Juden, das Volk Israel, hatte eine eigene Währung. Und zu dieser Währung gehörte eine winzige kleine Münze. Die kleinste Münze, die es überhaupt damals gab, und wie du schon richtig gesagt hast, eine kupferne Münze. Es war die kleinste Währungseinheit, die man damals bekommen konnte. Und im Griechischen hat man zu dieser Münze die hat man mit einem Lepton benannt. Das war ein Lepton und diese arme Witwe warf dort 2 Leptoi ein. Das ist links diese kleine Münze, rechts hat man eine Drachme, meine ich, eine Tetradrachme sogar, also eine Vierfachdrachme. Das sind etwa 200 Euro wert rechts, also ein 200-Euro-Schein damaliger Hinsicht. Und links diesen Lepton. Der Lepton war der 128. Teil von einer Drachme oder einem Denar. Also etwa ein 100. Teil eines Tageslohnes. Also könnte man sagen, 1%, etwa 1% von 50 Euro, das bedeutet etwa 50 Cent. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass diese reichen, begüterten Männer dort 2 Silberdrachmen einwarfen, also 2 mal 50 Euro, 100 Euro. Und diese arme Witwe warf auch 2 Geldstücke ein, aber nicht 2 Silberdrachmen oder 2 Silberdenar, sondern 2 Leptoi. Und das ist so viel wie 2 mal 50 Cent. Also sie warf da nicht 2 Cent ein, also nicht etwas, was verschwindend gering ist, sondern sie warf auch einen gewissen Wert ein. 2 mal 50 Cent, 1 Euro, also davon hätte sich bestimmt auch guten Brot kaufen können oder Gemüse oder ein bisschen, oh, Entschuldigung, das bekomme ich sehr. Es war nicht Gott, der angerufen hat. Ich werde später mit ihm sprechen. Und diese arme Witwe hat also 2 Mark 50 Cent eingeworfen. Das war also schon etwas wert. Sie hatte noch etwas Geld in der Tasche. Also nicht nur 2 Cent, sondern etwa 2 Mark 50 Cent, 2 Euro. Und davon hätte sie sich gut etwas kaufen können. Und Jesus beobachtet das, wie die einfach 2 kleine Kupfermünzen, diese winzigsten Münzen der damaligen Zeit, einwarf. Und Jesus ist begeistert. Die Frage, die wir uns stellen müssen an dieser Situation ist, hat diese Frau nicht unverantwortlich gehandelt? Wäre es nicht besser gewesen, sie hätte das Geld für sich behalten, um sich dann später etwas zu essen und zu trinken kaufen zu können? Was würden wir mit einem Arbeitslosen hier in unserer Gemeinde machen, von dem wir wissen, dass er noch 100 Euro besitzt und er sitzt hier in der Gemeinschaft, in der Calvary Chapel in Grünstadt und spendet 2 Mark 50 Euro sein gesamtes Geld ins Kollektenkörbchen, wenn ihr sowas hättet. Da würden wir auch sagen, meine Güte, du hast so wenig Geld, warum machst du denn das? Behalt das Geld, du wirst eine Miete bezahlen müssen, du wirst dir was zu essen kaufen können, vielleicht brauchst du auch noch irgendwas, ein wichtiges Kleidungsstück irgendwann mal, eine zweite Hose. Spende noch nicht dein ganzes Geld, das du hast. Und eigentlich müsste man sagen, dass diese Frau unverantwortlich gehandelt hat. Manche würden vielleicht sogar sagen, nicht nur unvernünftig, sondern ein bisschen dumm. Sie hat nicht nachhaltig gehandelt und sehr riskant. Wie aber beurteilt Jesus ihr Handeln? Und das ist jetzt der Hammer. Das ist der Hammer. Denn Jesus hatte zwar nichts einzuwenden gegen die großzügigen Spenden der wohlhabenden Männer, die dort ihre Tempelsteuer einwarfen in die Opferkästen. Aber er ist sehr fasziniert von dem, was er sieht bei dieser armen Witwe. Denn er spricht zu seinen Jüngern, als er das gesehen hat: Die anderen haben aus ihrem Überfluss in den Opferkasten eingeworfen, aus dem, was sie im Überfluss hatten, aus ihrem großen Reservoir, aus dem, was sie über das normale Maß hinaus besaßen. Sie aber hat aus ihrem, wörtlich übersetzt, Hysterema im Griechischen, aus ihrer Bedürftigkeit herausgegeben, aus ihrem Mangel, aus ihrer, wörtlich übersetzt, aus ihrer Lücke heraus, aus ihrer Armut und Entbehrung. Hier ist ein Stück Herz des tiefsten Evangeliums im ganzen Markus-Evangelium. Für mich die Antizipation, die Vorwegnahme der Kreuzigung Jesu. Warum? Weil hier ein Mensch ist, hier ist ein Mensch in Form einer Frau auch noch, nicht mal ein Mann und auch kein ausgewiesener Jünger Jesu, sondern eine arme Witwe, die aus ihrem Mangel herausgibt, aus ihrer Entbehrung, aus ihrer Lücke heraus. Das heißt, sie gibt das, was sie selbst dringend zum Leben nötig gehabt hätte. Und hier finden wir diese Qualität der Liebe Gottes, die Jesus auch veranlasste, am Kreuz für uns zu sterben. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus dort stand und dass ihm selbst die Kinnlade runterfiel. Warum? Weil Jesus ja selbst wusste, es war Passafest, in wenigen Tagen würde er selbst am Kreuz sterben müssen. Er würde selbst sein Leben für andere geben. Er würde lieben aus der Entbehrung heraus, aus seinem Mangel. Er würde alles geben, was er selbst zum Leben dringend nötig gehabt hätte. Und das tut in dieser angespannten Lage Jesu, in diesem Höhepunkt seines Lebens, tut diese Witwe in seinem Angesicht. Und er schweigt stille. Und er schaut in das Angesicht eines seiner Geschöpfe, das so liebt wie der Sohn Gottes später selber. Und er sieht, wie diese arme Witwe alles vergisst in ihrer Liebe zu Gott, in ihrer Liebe zum Tempel, in ihrer Liebe, ein Geschöpf Gottes zu sein, gibt sie alles, was sie selbst hatte und warf den letzten Besitz ein in diesen Opferkasten, all das, was sie hatte. Und mit diesen 2 Münzen warf sie eigentlich sich selber in diesen Opferkasten, denn wörtlich heißt es in diesem Text, ist eigentlich auch wunderschön, wenn man Griechisch kann und das so nachlesen kann, denn im griechischen Text steht es ein bisschen anders als Luther übersetzt, auch als die Gute Nachricht übersetzt. Wörtlich steht dort, und sie warf ihren gesamten Lebensunterhalt ein, ganz wörtlich gesehen, sie warf ihren Bios ein. Bios, das Wort kennen wir, die Schüler und Schülerinnen besonders, aus der Biologie. Die Biologie ist die Lehre, Logos, die Lehre vom Bios, vom Leben, die Lehre vom Leben. Wenn dort steht, sie warf ihren Bios ein, ihren Lebensunterhalt, wörtlich, sie warf ihr Leben in diesen Opferkasten ein. Sie warf alles in diesen Opferkasten ein. Ihr ganzes Leben, ihre Gefühle, ihre Vergangenheit, den Verlust ihres Ehemannes, vielleicht den Mangel, dass sie vielleicht nie eigene Kinder hatte. Sie warf ihre Zukunft dort ein. Sie warf ihr Vertrauen, die Schmerzen, die Traumata, die sie erlebt hatte. Vielleicht, dass sie keine Verwandten mehr hatte. Dass Menschen ihr, wenn sie bettelte, kein Geld mehr gaben. Sie warf sich selbst in diesen Opferkasten ein. Und sie spendete sich selber. Das ist die wahre Kollekte im Reich Gottes. Nicht, wenn wir 50 Euro spenden oder 100 oder 150, sondern wenn wir uns selber in das Kollektenkörbchen werfen. Und das können wir nicht als ein reines Werk, als eine Leistung verstehen, so wie du auch, Günther, gesagt hast bei der Feier des Abendmahles, sondern sich selbst in den Opferkasten, in das Kollektenkörbchen werfen können wir nur, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist, unser Herz durch den Heiligen Geist. Wenn der Strom von oben durch uns hindurchzieht, wenn wir erfüllt sind von der Liebe zu Gott, wenn wir mitgerissen werden von der Barmherzigkeit Gottes, wenn wir merken, dass wir nicht mehr uns selbst brauchen, wenn wir nicht mehr um uns selbst kämpfen müssen, wenn wir aufgehoben sind in den Armen Gottes, wenn wir alles haben, wenn wir Gott haben, wenn er Platz genommen hat in unserem Herzen, haben wir alle Zuneigung, die wir brauchen. Wir haben alle Güter dieser Welt. Der ganze Planet gehört uns. Wir haben auch alle Menschen, alle Freunde. Selbst wenn wir Single sind, so wie ich, ohne Partner, haben wir doch unzählige Freunde und Geschwister, Brüder und Schwestern weltweit. Wir sind nicht alleingelassen. Auch wenn ich persönlich keine leiblichen Kinder habe, habe ich alle Kinder dieser Welt, die mir Gott anvertrauen würde, um ihnen zu helfen, ihnen beizustehen, sie zu lieben. Alle Güter dieser Welt, alle Quellen, sich geborgen zu fühlen, alle Quellen, morgens mit einem glücklichen Herzen aufzustehen, dankbar zu sein für alle Dinge. Selbst wenn ich in den Gefängnismauern, also in den Mauern eines Gefängnisses aufwachen würde, wäre selbst Christus dort, inmitten all der Gefangenen. Er wäre bei mir. Er wäre der Auferstandene in meinem Herzen. Wer Christus in seinem Herzen hat, hat immer alles, alles ohne Unterlass. Er hat die ganze Fülle Gottes in seinem Herzen. Er fließt über. Er muss nicht kämpfen darum. Er muss sich diesen Christus nicht erbetteln oder durch Leistung erschaffen. Christus lebt in uns und der Geist Gottes kann niemand aus deinem Herzen verdrängen, wenn du ihn in deinem Herzen haben möchtest. Wir haben allen Trost in uns. Und ich glaube, dass diese arme Witwe das wusste, dass sie das lebte. Und in dieser unendlichen Freude, in dieser Fülle, in diesem Strom von oben, konnte sie sich selbst verschenken, hat sie nicht nachgedacht, dass sie diese zwei Kupfermünzen, alles, was sie selbst noch hatte, in diesen Opferkasten warf. Und Jesus staunte darüber. Ich wünschte, wir könnten wieder zu dieser Liebe zurückfinden. Und wenn ich ermutige, auch im Rahmen unserer Stiftungsarbeit, zu mehr Mitgefühle zum Teilen, dann möchte ich immer ermutigen, frei von den teuflischen Zwängen zu werden, frei von der Angst zu werden. Uns wird eingebläut, wir müssten vorsorgen, wir brauchten eine zweite, eine dritte Rente, um als Menschen im Ruhestand noch finanziell gut dazustehen. Ein wahrhafter Jünger Jesu macht sich absolut keine Gedanken um seine Rente. Wenn ich jetzt weiter in die Rentenkasse einzahle, so wie ich lebe, ich habe 3 Jahre lang ganz ohne Einkommen gelebt als Experiment und jetzt verdiene ich mir nur mit 15 Stunden die Woche meinen Lebensunterhalt, bekomme etwa 500 Euro im Monat. Wenn ich jetzt so weiter einzahle in die Rentenkasse, stehen mir am Ende meines bezahlten Arbeitslebens, steht mir eine Rente von 58 Euro, glaube ich, zu. Ich habe keine Angst davor. Das macht mir überhaupt nichts aus. Christus ist in mir, die Fülle Gottes. Wenn ich jetzt alles ehrenamtlich tue, was ich tue, so wie Jesus damals, so wie Paulus damals und so wie Johannes der Täufer damals, dann bin ich mir sicher, dass Gott mich auffängt, dass Menschen mich auffangen, wenn ich Hilfe brauche. Und selbst wenn sie mich nicht auffangen, ist es auch nicht schlimm. Dann sterbe ich vielleicht auf einer Parkbank. Tausende Menschen sterben täglich. 30.000 Kinder sterben täglich an Unterernährung weltweit. Warum sollte ich nicht auch sterben? Warum sollte ich mich nicht solidarisch erklären mit diesen Kindern? Ich möchte manchmal lieber sterben mit diesen Kindern, mit den Kindern dieser Welt, als für mein eigenes Auskommen vorsorgen, für meine Rente, was ich in 30 Jahren machen werde. Das darf mich und soll mich als Jünger Jesu nicht mehr interessieren. Ich möchte heute helfen, möchte mich heute vergessen in der Liebe Gottes. Und wir sollten frei werden von diesen teuflischen Zwängen, die uns teuflische Menschen eintrichtern durch brutale Werbung. Wir müssten iPhones haben und die neuesten Neuigkeiten. Wir müssten einen tollen eine tolle Kreuzfahrt machen, müssten Urlaub machen, was wir alles müssten, was unsere Kinder alles haben müssten. Es ist alles Unsinn. Sie wollen uns alle verführen. Sie wollen uns verblenden. Sie wollen nur an unser Geld, an das, was sie als das Wertvollste in ihrem Leben erachten. Sie wollen es nur manipulieren. Sie wollen uns umpolen und steuern und in das Reich des Teufels hineinsteuern. Aber Christus möchte das nicht. Er möchte uns befreien. Er möchte uns zeigen, was wir wirklich brauchen, nämlich ein reiches Leben, eine Tasse Kaffee, Gemeinschaft mit Geschwistern. Es ist wunderbar, habe ich heute Morgen auch erlebt, mit Günther und Jennifer zu frühstücken, mit den zwei kleinen Buben dabei. Das ist Lebensqualität. Dazu muss ich nicht in die Karibik fahren und Urlaub machen. Lebensqualität ist was ganz anderes. Zu leiden, an einem Strang zu ziehen mit den eigenen Geschwistern. Und lasst euch befreien von den Zwängen des Teufels. Brecht aus. Es ist schwer, aus den Zwängen, aus den Sachzwängen dieses Lebens auszubrechen. Zeigt euren Mitmenschen die Liebe Gottes, die in euch ist. Die Menschen um euch herum sollen staunen, welche Kräfte, welche Motivation ihr habt, welchen Mut ihr habt. Die Menschen sollen wieder über uns staunen, welche Courage wir haben und welche Liebe wir haben. Seht an, welche Liebe sie haben. Daran wird die Welt euch erkennen, sagte Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, dass ihr Liebe untereinander habt. Und niemand hat mehr Liebe, sagte Jesus, einer der Kernsätze des Evangeliums für mich. Keiner hat größere Liebe als die, wie geht es weiter? Ganz richtig. Dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Nicht seine 10 oder 50 Euro, nicht mal sein Auto, sondern der sein Leben hingibt. Das heißt, der sich selbst hinrichten lässt für seine Freunde. Das ist die Qualität, die uns bestimmen sollte im Reiche Gottes. Und abschließen möchte ich mit ein paar Versen aus dem 1. Johannesevangelium, weil die es wirklich auch in sich haben. Hier wird uns vorgeführt, was Gemeinde Jesu in Wirklichkeit ist. Hieran haben wir die Liebe erkannt, schreibt Johannes in Johannes 3, ab Vers 16. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Christus, für uns sein Leben hingegeben hat. Und jetzt kommt der Hammer. Auch wir sind schuldig, für die Brüder und Schwestern das Leben hinzugeben. Das war die Norm in der Urgemeinde. Wir sind schuldig, nicht nur etwas zu spenden, sondern unser Leben für die Geschwister hinzugeben. Das war der Normalfall in der Urgemeinde, auch in der Zeit, wo man noch verfolgt wurde. Das haben wir völlig vergessen. In diesem Sinne sind wir zum großen Teil überhaupt nicht mehr Gemeinde Jesu. Zum großen Teil, auch wenn wir wunderschönen Lobpreis machen, da bin ich auch provokativ, so wie Jesus, müssen wir uns fragen, ob wir wirklich noch Gemeinde Jesu sind, wenn wir es nicht mehr als größte Freude empfinden, unser Leben hinzugeben für unsere Geschwister. Das war die Norm, das war die normale Liebe in der Urgemeinde. Und dann heißt es in Vers 17 sehr provokativ und herausfordernd. Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder oder seine Schwester Mangel leiden, und verschließt sein Herz vor ihm oder vor ihr, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, wenn ich die Liebe Gottes, die ausgegossen ist, in unser Herz durch den Heiligen Geist, wenn ich die aufnehme, mein eigenes Herz, wenn ich die habe, aber die Not meines Bruders, meiner Schwester weltweit gesehen, der weltweite Leib Jesu, das wurmt mich gar nicht, das nimmt mich gar nicht mit, muss ich mir die Frage stellen, wo ist denn diese Liebe Gottes in meinem Herzen? Wo denn? Das frage nicht ich, das fragt Johannes. Im Johannesbrief im ersten, wenn ich der Welt Güte habe, wenn ich wohlhabend bin, wenn ich Bios habe, also wenn ich einen guten Lebensunterhalt habe, wörtlich, und sehe Menschen leiden, 900 Millionen Menschen leiden an Unterernährung, auch viele unserer Mitchristen in Äthiopien, Somalia, und ich sehe sie im Fernsehen, und die meisten von uns wissen darüber, Syrien, schreckliche Ereignisse, Somalia, jetzt auch im mittleren Streifen von Afrika, im Tschad und im Südsudan, große Hungersnöte, Flüchtlingsströme, ununterbrochen, die Quechua-Indianer in Peru, in Burma, werden momentan Muslime schwer verfolgt, davon kriegt auch keiner etwas mit, die Rohingya, ein muslimischer Stamm, der schwer von den buddhistischen Bürgern Burmas verfolgt wird, Hunderttausende sind auf der Flucht, Kinder werden auch abgeschossen dort. Und wir sehen das Leiden dieser Welt im Fernsehen und es nimmt uns nicht mit. Und fragt Johannes, wenn wir uns das nicht mitnimmt, wo ist die Liebe Gottes? Wo ist der Geist Gottes, der in uns, der Tröster? Wenn wir kein Mitgefühl empfinden, Wo ist der Herr des Mitgefühls in unserem Herzen? Wo denn? Kann der in uns sein, im Mittelpunkt unseres Herzens, wenn wir dafür nichts empfinden? Wenn der Teufel uns so verblendet hat, dass wir uns um Belanglosigkeiten kümmern, um unsere zweite Rente oder um unsere Gärten, unsere Briefmarkensammlung. Wie gesagt, es gibt auch schöne Sachen, die man pflegen kann, aber wenn darunter dieses Mitgefühl leidet, müssen wir uns fragen, wo diese Liebe ist. Da sagt Johannes ganz klar, Kinder, sehr liebevoll auch, nicht so sehr mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit offenen Händen, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Sprache. Also lasst uns nicht großartig predigen hier, sondern lasst uns in Tat und Wahrheit leben. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Das ist ein ganz starkes Plädoyer gegen Dogmatismus und gegen Streitigkeiten über Lehren in unseren Gemeinden. Wenn wir darauf achten würden, was Johannes hier sagt, dass wir die Wahrheit daran erkennen, wie wir leben, wie wir uns verhalten anderen gegenüber, würden wir lange nicht mehr so viele Streitigkeiten haben über Sachthemen in unseren Gemeinden. Würden sich die Konfessionen auch wieder eng zusammentun, da bin ich mir sicher. Wenn wir wieder leibhaftig leben würden, unser Leben hingeben würden für unsere Geschwister, unser Auto verkaufen würden, sogar unsere Immobilie, unser Haus verkaufen würden und mit einer anderen Familie zusammenziehen in ein Haus und 200.000 Euro einem Hilfswerk zur Verfügung stellen, einem Kinderheim, einem Krankenhaus. Die Leute würden staunen und wir würden wahrscheinlich nicht mehr streiten in der Gemeinde, nur noch sehr wenig streiten. Wir würden an einem Strang ziehen, wir würden sprachlos sein vor Glück und vor Freude. Die Menschen würden sagen, ich weiß, dass die Calvary Chapel, dass die Leute ein bisschen verrückt sind, aber dass sie so verrückt sind, dass sie ihr eigenes Haus verkaufen für arme Menschen und das Leben von Kindern retten, das hätte ich nie gedacht. Und ich glaube, ich bin mir sicher, ab dem Zeitpunkt werden sie fragen, wie kann ich Christ werden? Wie kann ich so werden wie ihr? Wo habt ihr diese Kraft her, diese Courage, diese Herzhaftigkeit, diese Selbstlosigkeit? Wo habt ihr das her? Denn viele Menschen sehen sich, innerlich reich zu sein und nicht äußerlich reich. Die meisten Menschen wollen anerkannt sein, wollen auch Zeit haben. Viele sind in dieser Mühle des Stresses und des Arbeitens eingeschlossen, kommen nicht mehr heraus. Sie würden gerne durchatmen und wieder lieben können. Wir können es ihnen zeigen. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Hier werden wir stille werden und werden zum tiefsten Frieden finden, den es gibt auf der Welt. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Möge der Geist Gottes, der Tröster, in unser Herz einziehen und Mauern brechen in uns und euch stark machen. Lasst euch erfüllen von ihm. Lasst euch durchfluten von ihm. Wenn ihr Bindung spürt, ruft ihn an. Der Geist Gottes ist hier. Er ist sofort bereit, durch die Tür eures Herzens zu kommen und Mauern zu zersprengen, euch zu durchfluten, Dreck und Müll hinwegzuspülen und euch zu neuen Menschen zu machen, ausstrahlungskräftigen, neuen, fantastischen, leuchtenden, wunderbaren Menschen, die diese Welt mit verändern können. Dazu lade ich euch herzlich ein. Amen.
Danke, Max. Wie geht's euch mit der Message? Herausfordernd, oder? Ich bin ja so ein Kapitalist eigentlich, im Gegensatz zum Markus. Ich glaube, ich kriege fast 100 Euro Rente, wenn es so weitergeht mal. Aber ich hab den Markus auf Praiseline getroffen und mich hat's sehr angesprochen. Die Botschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht stimmt ihr nicht mit jedem Detail überein. Hoffentlich seid ihr provoziert an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, es ist eine Botschaft, die wir hören müssen. Auch als Gemeinde. Und ich bin deswegen sehr dankbar, dass du da warst. Und bin dankbar, dass du das auch authentisch lebst, was du uns predigst. Und ich möchte noch einladen. Der Markus wird noch hier sein. Wenn ihr euch provoziert fühlt, hier ist der Mann. Alle auf ihn. Und er wird nachher noch da sein. Wir wollen gemeinsam Mittag essen und wir wollen uns dann nach dem Mittagessen nochmal ein bisschen Gedanken machen, ja, über diese Dinge, was es besonders als Gemeinde Jesu heißt, das Leben miteinander zu teilen, das, was wir haben, miteinander zu teilen. Ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen einen Prozess auch anstößt in unseren Herzen, bei uns als Gemeinde, auch da weiter zu denken und Gott zu fragen, was es denn wirklich für uns heißt, dieser Wohlstand, den er uns anvertraut hat. Die Wahrheit ist ja, alles gehört ihm. Ne? Wir sind ja nur Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Es gehört uns ja gar nichts. Die Frage ist, Gott, was willst du mit uns tun, mit unserem Leben eigentlich? Ne? Es geht ja um mehr als unser Zeug, es geht um unser Leben. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch, dass ihr die Dinge mitnehmt, gerade die provokanten Dinge, die der Markus gesagt hat, und dass es bewegt in euren Herzen. Und dass ihr Gott persönlich fragt. Wir sind ja nicht dem Markus verantwortlich oder dem Pastor oder irgendwem. Wir sind alle Gottes Verwalter, seine Nachfolger. Einfach fragen, Herr, was willst du persönlich von mir? Ist ja eigentlich völlig egal, was der neben mir macht oder nicht macht. Gott wird den führen. Aber Gott, was willst du von mir? Das soll unsere Frage sein, unser Herz sein. Und wir wollen uns auch gemeinsam als Gemeinde dann weiter Gedanken machen. Gott, was willst du von uns? Was bedeutet das für uns? Okay, der Herr segne euch, der Herr begleite euch mit seinem Trost und seinem Beistand und der Herr fülle euer Herz mit dieser Freude, die unabhängig ist von dem, was wir haben. Und herzliche Einladung, noch zum Essen da zu bleiben.